Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 24 der Vorlesung Lineare Algebra 2. Wir möchten heute den Spektralsatz beweisen und brauchen zwei Bemerkungen und ein Lemma. Bemerkung 24.1, Seite 1, besagt, dass wenn W T Stern invariant ist, dann ist W orthogonal T invariant. Das können wir direkt aus der Anwendung der Lemma 23.2.10 auf dem Operator T-Stern bekommen. Und in Lemma 24.2 sei T normal und G von X in K von X, ein Polynom, und setze W ist Kern von G von T, dann ist W orthogonal T invariant. Das wollen wir beweisen. Wir zeigen stattdessen, dass W T Stern invariant ist. Da T T Stern gleich T Stern T, ist es einfach zu prüfen, dass das auch gilt für G von T, also G von T T Stern ist gleich T Stern G von T. Und jetzt nehmen wir U in diesem Kern und berechnen G von T von T Stern U ist gleich, wegen unserer Beobachtung, T Stern G von T von U. Naja, G von T von U ist 0, also das ist T-Stern von 0, das ist gleich 0. Und damit, wenn wir das alles lesen, ergibt, dass T-Stern U in diesem Kern wieder liegt. Und damit haben wir die T-Invarianz von W-orthogonal gezeigt. Noch eine Bemerkung, Bemerkung 24.3. Sei G ein Faktor vom Minimalpolynom P, dann ist g von t nicht invertierbar. Das zeigen wir. Wir faktorisieren p als g mal h und nehmen an, dass g von t invertierbar ist. Dann bekommen wir notwendigerweise, dass h von t gleich 0 ist, wegen dieser kleinen Berechnung mit den Inversen. Das ist aber unmöglich, weil Grad von h strikt kleiner ist als Grad von p. Jetzt sind wir bereit, den Beweis vom Spektralsatz Satz 23.9 zu machen. Wir fangen an mit der Bemerkung, dass die dort definierte WI alle T-invariant sind. Also das haben wir erstmal los. Das hatten wir in Skript 16 gezeigt. Okay, und jetzt wollen wir zeigen, dass in dieser Primfaktorisierung alle Faktoren paarweise verschieden sind und dass W die direkte Summe von diesen definierten WI. Ich meine, dass V die direkte Summe von den W1 bis WK. Diese Induktion machen wir nach K. Wenn K gleich 1 ist, dann ist gar nicht zu zeigen. Wir nehmen an, dass die Behauptung für K minus 1 gilt. Und jetzt geht es los. Die Idee ist es ja jetzt, T auf W1 orthogonal zu betrachten, um diese Anzahl von den Faktoren zu reduzieren. Sie werden gleich sehen, wie das gemacht wird. Jetzt, was wissen wir über diese W1 orthogonal? Wir wissen von Lemma 24.2, dass W1 orthogonal T-invariant ist. Wir behaupten auch noch, dass P1 das Minimalpolynom von T von W1 ist. Das folgt aus der Definition. Wir wissen ja, W1 ist der Kern von P1 von T. Das heißt, dass P1 von T W1 gleich 0 ist und P1 ist ja irreduzibel, also muss es das irreduzibel und normiert, also muss es das Minimalpolynom sein. Und jetzt betrachten wir diesen Operator TW1 und wir bemerken, dass der Kern von P1 TW1 ist gleich 0, also der Kern ist trivial. Das zeigen wir kurz. Wir nehmen ein Element aus W1 orthogonal. das in diesem Kern liegt. Also insbesondere ist diese X im Kern von P1T. Das ist aber W1. Also X ist in W1 orthogonal und X ist in W1 und das impliziert X ist 0. Gut, das heißt doch, dass wenn dieser Kern trivial ist, dann ist P1 T W1 orthogonal ein invertierbarer Operator und damit wegen unserer Bemerkung 24.3 ist P1 kein Faktor von Minimalpolynom von TW1 orthogonal. Gut, diese Minimalpolynom von TW1 orthogonal will ich was nennen. Ich nehme das Groß P2. Und jetzt sehen wir, wenn P1 kein Faktor ist von Groß P2 ist, dann sind P1 und P2 Teiler fremd, weil alle diese PI sind ja irreduzibel. Gut, aus Aufgabe 9.3 in dem Übungsblatt 9 folgt aber, dass P der kleinste gemeinsame Vielfach von P1 und Groß P2. Also ist notwendigerweise P, diese Groß P2 gleich diesen übrigen Faktor P2, klein P2 mal PK. Damit haben wir gezeigt, dass P1 ungleich PJ für alle J von 2 bis K. Das ist schon mal was gewonnen. Jetzt müssen wir aber irgendwie in die Induktionsannahme kommen, damit wir auch noch schließen können, dass diese P2 bis PK alle auch noch verschieden sind. Wir müssen uns also in unsere Induktionannahme kommen und wir wollen diese Induktionannahme eigentlich auf dem Operator TW1 orthogonal und sein Minimalpolynom P2 anwenden. Ja, aber wir müssen ja prüfen, dass dieser Operator und sein Minimalpolynom alle Voraussetzungen noch erfüllt, die wir brauchen für die Induktionsfortsetzung. Jetzt bemerken wir erstmal, dass W1 orthogonal auch die Sterninvariant ist. Das folgt aus Lemma 23.10 direkt. Und deshalb ist es, dass der Stern W1 orthogonal ist T W1 orthogonal Stern. Das ist eine Gleichung, die wir sofort anwenden wollen, um zu zeigen, dass da T normal ist, folgt nun, dass auch TW1 orthogonal normal ist. Also diese Voraussetzung, die wir brauchen für den Operator, ist schon mal erfüllt. Wir bemerken, dass Kern von PI TW1 gleich 0 ist für alle I von 2 bis K. Warum? Das ist, weil P1 ist ja Minimalpolynom von TW1 und P1 und PI Teile fremd sind. Und wie im Beweis von 18.3 können wir jetzt das also schreiben, diese größte gemeinsame Teile als lineare Kombination von den beiden. Also wir schreiben, Identitätsoperator ist gleich P1 von TW1 mal Q1 von TW1 plus PI von TW1 mal Q2 von TW1, wobei Q1 und Q2 die Faktoren, die da kommen in diese lineare Kombination wie im 18.3. Und wenn wir jetzt uns daran erinnert, dass P1 von TW1 gleich 0 ist, dann verschwindet dieser erste Term. Es bleibt übrig, dass Identitätsoperator ist gleich PI TWI mal Q2 TW, PI T TV1 mal Q2 TV1 und damit haben wir, dass diese PI TV1 invertierbar ist und deshalb ist sein Kern gleich 0. Also wir haben gezeigt, dass Kern PI TVI gleich 0 ist. Es folgt daraus, dass WI gleich der Kern von PI TV1 orthogonal ist. Nun können wir die Induktionsannahme anwenden und bekommen also PI ist ungleich PJ für I ungleich J und alle I und J von 2 bis K und W1 orthogonal ist die direkte Summe W2 plus WK. Wenn wir alles jetzt zusammensetzen, dann haben wir den Satz bewiesen. Gut, jetzt können wir Seite 2, Abschnitt 22 anfangen. Orthonormale Trigonalisierung und Diagonalisierung, Satz 24.4. Sei K der Körper der komplexen Zahlen und V ein endlich dimensionales inneres Produkt und T ein Operator, dann gibt es eine orthonormale Basis, so dass die Matrixdarstellung eine obere Dreiecksmatrix ist. Das machen wir per Induktion nach Dimension V. Also Induktionsanfang ist unmittelbar, seit C in C und x ungleich 0 mit T Stern x gleich Cx. Und W ist Erzeugnis von Span x orthogonal. Dann haben wir Dimension von W ist Dimension von V minus 1, also ist n minus 1. Unser Lemma impliziert, unser Lemma 23.10 impliziert, dass WT invariant ist. Also ist TW wohl definiert. Per Induktionsannahme setzen wir x1 bis xn-1 als orthonormale Basis für W, wofür die Matrixdarstellung von TW eine obere Dreiecksmatrix ist. Und dann können wir diese xn noch normalisieren, indem wir xn als x geteilt durch Norm x definieren und jetzt setzen wir alles zusammen als Groß x ist x1 bis xn-1 und xn ist die gesuchte Basis. Wir nehmen noch ein Korollar mit. Für jede n mal n Matrix A über den Körper der komplexen Zahlen gibt es eine unitäre Matrix U, so dass U invers AU eine obere Dreiecksmatrix ist. Das ist eine direkte Anwendung von unserem Satz. Also Beweis, wir wählen X als orthonormale Basis und definieren T von X als A mal Y1 bis YN, wobei X gleich YIXI für die Basis X1 bis XN. Wir finden eine orthonormale Basis J, wie in Satz 24.4, und setzen U ist die Matrix der Basiswechsel. dann sehen wir, dass U invers ist gleich U Stern. Und U invers AU ist, nennen wir mal B, die obere Dreiecksmatrix, die wir gesucht haben. Also nochmal, die Idee ist, dass wir diesen Satz 24.4 anwenden können, um solche eine spezielle Matrix zu finden. Noch ein Korollar, das ist Korollar 24.6 jetzt. Es geschieht alles hier auf dem Körper der komplexen Zahlen, ja, wo wir immer Eigenwerte finden können, für wo, wenn unser Minimalpolynom Grad größer gleich 1 hat. Also wenn k gleich c ist und t normal, dann gibt es eine Orthonormalbasis bestehend aus Eigenvektoren von t. Also das ist noch mehr, als was Satz 24.4 besagt. Hier, wenn wir sogar eine orthonormale Basis bestehend aus Eigenvektoren von t, das heißt, das ist eine orthonormale Diagonalisierung. Das ist ja der Gewinn, weil wir hier mehr annehmen. Wir nehmen hier an, dass t normal ist. Also das ist eine Anwendung vom, hier benutzen wir Spektralsatz. Also sein P und PI und WI genauso wie im Spektralsatz. Und für alle I von 1 bis K, wie gesagt, sind die PI linear über C. Ja, über C hat jedes Polynom von Grad größer gleich 1 eine Faktorisierung als lineare Faktoren. Also jedes PI ist x minus ci und jedes ci ist ein Eigenwert. Also die WI, die erscheinen in unserem Spektralsatz, sind hier die Eigenräume. Also WI ist der Eigenraum zum Eigenwert ci. Und jetzt wählen wir eine orthogonale Basis xi für WI für jedes i. Das können wir eine orthonormale Basis xi für wi für alle i, das können wir mit Gram-Schmidt machen. Also xi besteht aus Eigenvektoren zum Eigenwert ci für alle i von 1 bis k. Wenn wir jetzt die Vereinigung nehmen, dann bekommen wir eine gesamte Basis, die immer noch orthonormal ist und besteht aus Eigenvektoren von t. Wir erweitern jetzt diesen Begriff von normal zu Matrizen. Definition 24.7 am Ende der Seite 2. A ist normal, falls A A Stern gleich A Stern A. Und A ist unitär äquivalent zu B, falls es eine unitare Matrix U gibt, so dass B ist gleich U invers AU. Korollar 24.8 ist die Matrix-Version von Korollar 24.6 für normale Matrizen anstatt normale Operatoren. Sei eine normale Matrix über C, dann ist A unitär äquivalent zu einer diagonalen Matrix D über C. Das ist die genaue Übersetzung von dem Korollar. Damit haben wir die zweite Seite beendet und auch den Abschnitt über orthonormale Trigonalisierung und Diagonalisierung über C. Und jetzt wollen wir weitere Anwendungen von Spektralsatz uns anschauen im Abschnitt 23. Wir fangen oben Seite 3 mit einem Korollar, das besagt, also Korollar 24.9, sei T normal Operator, der Grundkörper hier ist wieder der Körper der komplexen Zahlen. Es gilt, T ist hermetisch, genau dann, wenn alle Eigenwerte von T reell sind. Gut, eine Richtung haben wir bereits in dem Skript 22 gezeigt. Ich hatte darauf aufmerksam gemacht, als ich Skript 22 gelesen habe. Und jetzt müssen wir die andere Richtung noch zeigen. Also jetzt nehmen wir an, dass alle Eigenwerte reell sind. Und wir nehmen eine orthonormale Basis, die besteht aus Eigenvektoren. Wir wissen, dass wir das machen können. Das ist unser Korollar 24.6. Gut, also in dieser Basis ist die Matrixdarstellung von T diagonal, diese diagonale Matrix D, die ich geschrieben habe, und die Eigenwerte, diese komplexe Eigenwerte, diese reelle Eigenwerte erscheinen da auf unserer Diagonalen. Jetzt ist diese Matrix hermetisch, das ist eine einfache Berechnung. Was ist D Stern? Das ist ja detransponiert und dann konjugiert. Aber da alles hier reell ist, das ist detransponiert. Also das ist, aber die Transponierte von einer diagonalen Matrix ist wieder sich selber. Also das ist D. Also D ist hermetisch. Und wir haben gezeigt in 21.10, dass wenn wir einen Operator haben und eine hermetische Matrixdarstellung dafür ist, dann ist der Operator auch hermetisch. Und damit haben wir auch diese Richtung gezeigt. Analog können wir jetzt wieder über C arbeiten und Korollar 24.10 zeigen. Also sei T normal, der Körper ist über den komplexen Zahlen, es geht, T ist unitär, genau dann, wenn alle Eigenwerte von T absolut Betrag 1 haben. Beweis, eine Richtung haben wir schon bewiesen in Skript 22. Ich hatte auch darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt müssen wir analog die andere Richtung zeigen. Wir nehmen die Eigenwerte von T und eine orthonormale Basis, die besteht aus Eigenvektoren, so dass wie uns unser Korollar 24.6 besagt. Gut, und jetzt können wir die Matrixdarstellung nochmal anschauen. Und da alle diese ZI Absolutbetrag 1 haben, sehen wir, dass diese Matrix unitär ist. Das prüfen wir direkt hier. Wir schreiben, was ist der Stern? Das ist detransponiert konjugiert. Also wir konjugieren alle diese Diagonaleinträge und wenn wir jetzt D Stern berechnen, dann ist das ja letztendlich multiplizieren von den Diagonaleinträgen und sonst 0 überall, aber wir haben ja angenommen, dass die Absolutbeträge 1 sind, also bekommen wir auf diese Diagonale Z1, Z1 konjugiert bis Zn, Zn konjugiert, ja. Absolut betrachtet ist 1, das heißt, dass alle diese Diagonaleinträge sind 1. Das heißt, D Stern ist die Einheitsmatrix und D ist unitär. Ja, in Folgerungen 21.10 hatten wir gezeigt, dass wenn der Matrixdarstellung vom Operator unitär ist, dann ist der Operator selbst unitär und damit haben wir den Beweis beendet. Also in diesen zwei Abschnitten, 22 und 23, haben wir uns die spezielle Anwendungen vom Spektralsatz Satz in dem Fall, wo der Körper der komplexen Zahlen ist. Im Skript 25, unsere letzte Vorlesung in diesem Semester, werden wir eher die Anwendungen für den reellen Fall uns anschauen. Also seien Sie gespannt. Wir sehen uns gleich in Skript 25. Auf Wiederhören und bis gleich.